Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hause Garage in Auweddischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer grossen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Hause.ch.
Das ist der zweite Teil von unserer Serie Best of Doppelpunkt, erste Hälfte 2022 mit folgenden Gästen. Patti Basler, Schweizer Satirikerin, Kabarettistin, Bühnenpoetin und Autorin. Angelo Canepo, FCZ-Präsident und der Balthasar Blättli, Nationalrat und Präsident der Grünen. Wir fangen an mit der Patti Basler. Von ihr wollte ich wissen, ob sie auch Grenzen in der Satire sieht.
Ja, je enger die Grenzen sind, desto schneller stoße ich dran. Und das ist ja gut für Satiren, oder? Wir wollen ja immer an Grenzen stoßen. Ich würde nicht mal sagen, dass ich korrupt bin. Ich bin korrupt im Rahmen von meinen Möglichkeiten und die sind ja nicht so gross. Also, ich bin eigentlich lieber die andere korrumpiert und kauft. Da ich aber nicht so viel Kaufkraft habe, ist es gar. Also, ich bin ja dann gefährlich, wenn ich andere kaufen will.
Aha, wie machst du das?
Ja, eben, ich muss manchmal meinen Körper verkaufen. Also natürlich nur auf der Bühne, klar. Oder Backstage.
Ja, Backstage.
Ja. Besetzungscouch gibt es natürlich immer noch.
Gibt es immer noch?
Ja.
Sicher. Aber du besetzt ja andere, nicht? Du wirst
ja
nicht
besetzt. Ja, natürlich. Man kann sich bei mir aufschlafen.
Kann man das?
Aber wirklich schlafen bei mir zum Gescheitsten.
Wie oft ist das passiert?
Du leider noch nicht so oft, aber vielleicht komme ich jetzt Angebot über.
Du bist eine Kriminologin.
Ja. Wer hätte das gedacht? Ja.
Und in welchem Fall hast du schon gelöst?
Ja, das ist ja nicht Kriminalistik, sondern Kriminologie ist im Grunde genommen einfach Statistik. Statistik und Psychologie.
Gut, weil du hast ja dann deine Lizenzarbeit gemacht über Heidi von der Johanna Spyri, also unser zweites Nationalepos, hast du wahrscheinlich
was,
ganz neu
erste?
Aus
Film. Ja, Stravinsky.
Wie heißt der andere?
Wilhelm Tell. Ah, ich habe gemeint, du siehst das Nationalepos Nummer 1, Radio 1, Nummer 1 in den Medien.
Gut.
Und eine mystische Figur natürlich.
Ja, gut. Also, bleiben wir im Thema. Hast denn du eine feministische Sicht neu reingebracht bei Heidi, dass das, was wir alle glauben über Heidi, alles falsch war?
Ich habe ja nicht eigentlich über das Heidi, das war eine Vorstudie, die ich über das Heidi gemacht habe. Nachher habe ich über all die 40 Kindergeschichten, die Johanna Spyri geschrieben hat. Und ich habe es nicht aus einem feministischen Standpunkt angeschaut, sondern aus einem relativ offenen, also aus einem bildungswissenschaftlichen. Jedenfalls habe ich dann eine Theorie abgeleitet, dass Johanna Spyri ein Erziehungsmodell eigentlich propagiert hat in ihren Kindergeschichten, wo darauf basiert, dass man Kind relativ ähnlich wie der Pestalozzi sagt, pragmatisch soll erziehen, so ein bisschen eine Art ein Boden, ein Weg und ein Fenster. Und sie ist ein Pietistin gewesen, also das war die damalige Art von Freikirchen eigentlich, evangelikale Freikirchen. Und sie hat die pietistischen Ideale auch noch einflüssen. Also sie war sicher nicht eine Feministin gewesen in dem Sinn, aber sie hat als Frau relativ Pionierarbeit geleistet, indem sie selbstständig ihren Weg gegangen ist.
Und wo du mal Lehrerin warst, ich weiss nicht, hast du das auch ein bisschen praktisch gemacht, hast du denn das übernommen? Die Prinzipien?
Ja, also das Pietistische sicher nicht.
Nein, aber ich meine,
gläubiger Mensch.
Aber so wie du das beschrieben hast, wie man Kinder sollte.
Also ich war ja Lehrerin gewesen, bevor ich mein Studium gemacht habe. Aber und geforscht hat zu der Spyri, von dem her konnte ich es nicht übernehmen. Aber natürlich sagen auch die heutigen Erziehungswissenschaften, klar, Kinder brauchen guten Boden, guten Grund, Wurzeln. Resilienz wird das heute genannt, die vielpreisende Resilienz. Und sie brauchen eine Perspektive, also ein Fenster. Und sie brauchen einen Weg, der ihnen hilft, zu dem Fenster zu kommen oder zu dieser Perspektive. Von dem her ist es natürlich nicht falsch, was sie
gesagt. Aber wie war das denn? Du warst Lehrerin, hast gedacht, ich muss jetzt mehr erfahren über die Theorie. Meine Frau hat übrigens auch Erziehungswissenschaft an der Uni studiert und so. Und dann hat man ihr aber gesagt, dort, wir machen da Theorie, Praxis interessiert uns nicht. Hast du das so gehört?
Das ist sogar eigentlich der Grund gewesen, wieso ich aber auch studieren wollte, weil ich bin intellektuell. Also wie sagt man dem? Also wenn wir schon bei den Huren vom System sind und ein bisschen unter der Gürtellinie. Der Hirnfick hat mir gefällt. Also, das ist ja wirklich.
Der Hirnfick? Habe ich noch nie gehört, den Aussag. Ja. Brainfuck kenne ich aber.
Ja, es ist ja einfach auf Deutsch übersetzt für die erwachsenen Leute, die das Radio hören. Nein, aber tatsächlich. Du bist ja unglaublich gefordert als Lehrperson heutzutage. Du musst wahnsinnig viel machen, musst immer alert sein, immer dabei sein. Es ist ermüdend, aber es ist nicht intellektuell wahnsinnig herausfordernd. Man bleibt, also ich habe Oberstufen zum Glück unterrichtet und alle Fächer. Das heisst, ich habe auch immer wieder ein bisschen etwas gelernt, aber man ist dann auf dem Sekniveau und man hat einfach nicht mehr eine intellektuelle Herausforderung. Und ich habe das einfach gebraucht, eben Statistik und Theorien und wirklich...
Aber dann hast du eine ganz andere Herausforderung gebraucht, eben.
Genau.
Nämlich Poetry, oder?
Richtig.
Ich habe irgendwann einmal herausgefunden, ich habe ein ganz spezielles Talent. Unter anderem zum Reimen, zum Dichten, zum Sachen zusammenbringen. Und das kann ich auf eine Bühne bringen, wenn ich will auf eine Bühne stehen, oder?
Mhm.
Und erzähl mal, also, wie war es ganz am Anfang, wo du da gesagt hast, ich getraue mich?
Das war mit 3. Als ich reden konnte, habe ich angefangen, auch gerade zu reimen. Und habe das Gefühl, es müssten mir alle zulassen, wenn ich ein Gedicht vortrage.
Mit 3 hast du angefangen zu reimen?
Ja, eigentlich.
Das bist ja ein Genie.
Nein. Ich habe sehr spät geredet. Ich bin auch spät gelaufen. Ich war ein bisschen faul. Ich bin einfach ein bisschen rumgehockt. Dafür ein einfaches Kind hat mich unter den Baum setzen und in dieser Zeit heuen und ernten. Und ich bin immer noch gleich unter dem Baum gehockt, wenn man zurückkommt. Und als ich reden konnte, habe ich glaube, offenbar gerade die ganzen Sätze geredet und relativ schnell auch schon ein bisschen gereimt und Gedichtchen gemacht. Und dann habe ich so im Kindesgehen, habe ich wirklich angefangen, das war für mich selbstverständlich, dass ich bei jeder Schulfeier dann vorne auf die Bühne stehe und das selber geschriebenes, beziehungsweise schreiben noch nicht können. Ich habe es dann einfach immer meinem Vater vorgetragen und er hat es mir so aufschreiben und mir vorlesen, bis ich es auswendig konnte. Dann ist das eigentlich so Tradition geworden, dass ich bei Schulfest und bei Familienfeiern ein selber verfasstes Gedicht vorlese oder Vorträge. Und ich muss natürlich vorausschicken, das ist eine Familientradition, das hat mein Vater auch gemacht. Meine Mutter ein bisschen weniger, aber vor allem mein Vater. Und das ist mir in die Wiege gelegt worden.
Das ist aber grossartig, eben, also, was du machst, unter allem als Protokollantin in der Arena, so nach so langweiligen, schweren Diskussionen, so als Bettmümpfchen für die Leute, die haben müssen aufbleiben, bis eben die Party kommt. Das machst du wirklich grossartig. Hast du eigentlich für das den Salzburger Stier bekommen, die eigentlich höchste Comedy-Auszeichnung im deutschsprachigen Raum?
Also vielleicht ist es mein USP. Also ich bin sicher nicht die Einzige, die das kann, im Gegenteil. Aber vielleicht die Einzige, die Eier hat dazu. Das ist, ich glaube, es ist wirklich...
Du hast Eier?
Ja, sicher mehr als du.
Sind wir schon mit einem sexistischen Ausdruck?
Nein,
ich habe gemeint, das sparen wir uns noch ein bisschen auf.
Aber laut Gynäkologin habe ich noch etwa 200'000 mindestens. Ich verliere monatlich eins, aber sie gehen nie ganz aus.
Okay, noch Kurvenkratz. Gut, also...
Wackkratz, du kannst nicht, wenn ich von meiner Gebärmutter rede, von Kratzen erzählen.
Gut, aber den Preis hast du für das bekommen, oder? Weil das schon außergewöhnlich ist. Und ich habe dich auch erlebt, wie du das machst. In dieser Geschwindigkeit.
Du hättest nicht von meiner Radiosendung reden, ich habe es gemerkt. Meine Radiosendung auf SRF 1, die nicht du erfunden hast.
Und was machst du dort?
Die dargebotene Faust. Es ist ein satirisches Sorgentelefon, das weniger nützt als es echt.
Aber trotzdem, den Preis hast du bekommen, andere Preise hast du auch bekommen. Aber in der einzigen Comedy-Sendung vom Schweizer Fernsehen, bei Deville, bist du nur der Sidekick, oder? Und darfst du ein bisschen rumhechten irgendwo auf der Straße.
Heisst doch nur, ich bin die Einzige, die Leute kennt, durch die Arena.
Ja, aber gleich.
Jemand muss ja wissen, wie die heißen und zu welcher Partei sie gehören.
Gut, das ist so ein bisschen Haselbrücker auf Schweizerisch, oder? Sie hat das jetzt gemacht.
Ich habe das natürlich gemacht, als Haselbrücker noch nicht mal auf der Welt war. Aber sie hat es natürlich bei einer Show gemacht, die wesentlich mehr Zuschauer hat. Sie ist in Deutschland und sie macht das extrem genial.
Also, du machst das als Aussenreporterin, die Sendung soll nicht mehr vorgesetzt werden. Es sollte eine Frau kommen, heisst es, oder? Wie überall heute, wo an irgendeinem Posten frei wird.
Das habe ich jetzt aber noch nicht gehört, dass eine Frau
so kommt. Ja, es ist so. Also ich war übrigens der Erste, der eine Frau im deutschen Fernsehen in die Late Night gebracht hat. Anke Engelke.
Du bist überall der Erste.
Nein, aber natürlich. Anke Engelke, die hat dann leider nicht so lange durchgehalten, wo die Quoten runtergegangen sind.
Aber die ist ja immer noch. Die ist ja immer noch.
Nein, aber die Late Night ist ja abgeschifft und so. Wäre das etwas für dich?
Ich weiß es nicht. Also, die Tatsache ist, dass man mit verschiedenen Ansprüchen konfrontiert ist. Erstens muss man sparen und eine gute Sendung kostet einfach, weil sonst, man merkt es überall, wo gespart wird, an den Inhalten, an den am Aussehen, der Form und so weiter, am Personal, das man kann engagieren kann. Und man sollte also mit wenig Geld sollte man etwas schaffen, wo sowieso im Moment, es ist gar nicht möglich, man sollte an die Quote herkommen, die irgendwie Jakob Müller hatte.
35%?
Ja, und das vergiss es, oder? Das geht heute gar nicht mehr. Und zwar aus anderen Gründen. Oder? Es ist einfach
klar, es hat mehr Sender und so, ist logisch.
Ja, nicht nur mehr Sender, es wird ja auch nicht mehr linear Fernsehen geschaut. Und, man hat Netflix, man hat Bezahldienst. Und ich weiss nicht, wie man das schaffen sollte. Das ist das eine. Und das andere ist, dass alle Kabarettisten und Komikerinnen und Satirikerinnen und so, das Schönste ist für alle ja immer eigentlich live auf der Bühne, wo man direkt etwas zurückbekommt. Und wenn man so eine Show hostet, das ist ein 100% Job.
Eben,
dann ist eigentlich der schöne Teil des Jobs hat man dann nicht mehr. Man hat nur noch den Anstrengung.
Ja, dann hast du auch ein Publikum, oder?
Ja, aber das ist ja, du hast dann einmal in der Woche ein Publikum, das ist sehr wenig, oder? Normalerweise spielt man 3, 4, 5 Mal. Also du hast einmal in der Woche etwas, wo etwas zurückkommt. Und der Rest ist einfach unglaublich anstrengend.
Ja. Also muss ich sagen, natürlich, der Aufwand von heute Show im Vergleich zu Deville Late Night, das sind also Welten dazwischen und das merkt man auch der Qualität.
Natürlich.
Und als Fernsehzuschauer, wenn ich die eine Sendung einschalte und die andere, dann merke ich das und dann sage ich mir auch, hallo.
Du merkst aber, ob 80 Millionen müssen Gebühren zahlen oder nur 8 Millionen beziehungsweise nur 4 Millionen, weil die anderen fürs welsche Fernsehen. Du merkst aber, ob ein Land muss in 3 Sprachen Sendungen anbieten.
Also nochmal, aber die Frage kann, wenn es die Offerte kommt, Petty, wir geben dir jetzt mal 2 Staffeln an.
Wenn sie Petty sagen, sage ich sowieso
gar nicht. Ah gut, aber dann sagst du nein. Also Patty? Ja. Patty, hast du dir das eigentlich zugelegt, das Patty?
Nein, das ist eine
Frichtaler-Version von Patty.
Mein Taufname ist Patricia und man hat mir einfach immer Patty gesagt. Ausser, wenn ich ein Zeichen angestellt habe, dann hat es geheißen Patricia! Und darum wollte ich nicht, dass man mir Patricia sagt.
Gut, also du bist nicht Patricia, aber jetzt nochmal, wenn die Frau kommt, ernsthaft, und man sagt, okay, wir geben ein bisschen mehr, als der will, und so, wenn ich schaue, wenn eine Frau kommt, dass es ein Erfolg wird, und so weiter und so fort, was sagst du dann?
Also du als Medienmensch solltest wissen, dass diese Frage so nie wird kommen. Wir geben ein bisschen weniger, weil du bist ja Frau, du hast ja schon Böst, da lenkt.
Heutzutage ist es umgekehrt.
Ich werde natürlich den Teufel tun und dir sagen, was ich jetzt hier würde sagen, genau. Aber,
ich würde das als Ja
abhaken. Es ist natürlich im Moment, sind da überall in allen Richtungen, alle Leute, die Fernsehen machen, regelmäßig am Fernsehen zu sehen sind, überlegen sich das natürlich und da sind überall Gespräche im Gang.
Also wir nehmen das als Ja, die im Leutschenbach haben es gehört. Also Patti würde Ja sagen, wenn die Bedingungen einigermaßen stimmen würden.
Lieber Roger, nein, du musst nicht Sachen, die ich sage, das ist ja da, wo man die alten weißen Männer vorwirft, dass sie das, was die Frauen sagen, nachher erklären, aber vielleicht anders erklären, als es die Frau gemeint hat. Natürlich würde ich nicht einfach so Ja sagen. Ich würde noch wahnsinnig viele Bedingungen stellen.
Also, ein Ja mit Bedingungen. Danke vielmals, jetzt haben wir es schon. Es gibt verschiedene spannende Zitate von dir, wo man vielleicht das eine oder andere vielleicht bringen könnte. Zum Beispiel, ich bin politisch ein guter Mensch, um zu kompensieren, dass ich privat ein Arschloch bin. Und das sollte natürlich so ankommen, dass man sagt, wow, schau mal, wie selbstkritisch, wie lustig etc. Aber wie viel Wahrheit steckt in dem?
Das ist 100% wahr. Und da rede ich natürlich nicht in erster Linie von mir, sondern von allen guten Menschen. Weil ich glaube, wenn man politisch als Gutmensch, und ich mache so Anführungszeichen, was man nicht sieht im Radio, als Gutmensch wahrgenommen wird und das auch vertritt, nämlich Solidarität mit Minderheiten, Solidarität mit den Armen von diesen Menschen, von den armen Menschen von dieser Welt und so weiter, dann ist das wahrscheinlich, weil man zugibt, dass man selber eigentlich ein Arschloch wäre, wenn man nicht gesetzlich würde dagegen vorgehen. Also das ist eigentlich ein Rousseau, oder Gesellschaftsvertrag. Wir Menschen sind nicht einfach nur von Natur aus gut, sondern sobald wir vergesellschaftet werden, werden wir sehr egoistisch. Und dann müssen wir einen Gesellschaftsvertrag haben, sprich eine Verfassung, sprich Gesetz, Regulierung. Darum wollen die Linke so viel regulieren, weil sie nicht daran glauben, dass das mit der Eigenverantwortung funktioniert. Und das ist eher, glaube ich, ein Menschenbild, wo sehr viele Linke eben haben, dass wir nicht von Natur aus einfach gut sind, sobald wir in Gesellschaft sind, sondern dass wir sehr strikte Regulierung brauchen, weil wir eigentlich sonst Arschlöcher wären.
Und darum müssen wir es politisch regulieren. Aber ist das wirklich so? Das war jetzt eine lange Erklärung, um das ein bisschen zu umkreisen. Aber hast du wirklich das Gefühl, im Kontakt mit deinen, mit deinen Leuten, in deinem Umfeld, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, dass du dich wie ein Arschloch verhaltest?
Ich bin garantiert auch jemand, der sehr egoistisch, sehr egozentrisch, sehr narzisstisch ist. Sonst wäre ich nicht an der Position, wo ich bin, sonst würde ich dir nicht das Interview geben. Man muss ja gewissen Narzissmus und gewisse Egozentrik haben, um überhaupt so in den Medien und auf der Bühne auftreten können. Und mir tut das gut, dass es gewisse Regeln gibt, sei es jetzt wirklich formale, gesetzliche Regeln oder einfach auch sonst so gesellschaftsungeschriebene Regeln.
Sonst würdest du was machen?
Sonst wäre ich unglaublich ein übergriffiger Mensch, wahrscheinlich.
Du hast aus Benissimo, wo wieder kommen soll, hast du wahnsinnig lustigerweise Penissimo gemacht. Und wo man dich dann kritisiert hat, hast du gesagt, wie alt, weiss und männlich kann eine Show eigentlich sein? Alt, weiss und männlich, negative Adjektiv.
Nein, so?
Jawohl.
Es ist überhaupt nicht, nein, das, ich glaube, das wird von quasi der betroffenen Gruppe, nämlich von den älteren,
ich fühle mich betroffen Mannen, auch. Also, ich bin einer.
Das wird, glaube ich, wirklich falsch verstanden. Es ist ja nicht negativ, es ist ja so, wir sind ja quasi alle neidisch auf die älteren, weissen Männer.
Yeah.
Weil die älteren, weissen Männer so lange eigentlich das Leben geprägt haben und die Perspektiven und die Welt gemacht war eigentlich für und von Männern. Und alt ist im Sinn von, das sind einfach die schon Macht haben und schon Geld haben. Und inzwischen würde ich sagen mittelalt. Inzwischen sind es nicht unbedingt die Alten. Aber früher ist es länger gegangen, bis man so viel Geld angehäuft hat, wie der Elon Musk jetzt schon ein bisschen in jüngeren Jahren. Und das ist ja, im Grunde genommen möchten wir ja alle genau die gleichen Privilegien haben wie die älteren weissen Männer. Und Privilegien, das ist ja so etwas Gemeins mit Privilegien. Man merkt ja nicht, dass man sie hat. Man merkt ja nicht, dass
aber
man sie hat.
Aber es wird uns ja um die Ohren gehauen und wir haben jetzt Identitätspolitik, wo man sagt, alt, weiss und männlich, weg. Die müssen jetzt
nein,
einfach
nein,
weg.
Nein. Mama,
nein, Entschuldigung.
Nein, die müssen eben nicht die müssen jetzt halt einfach ein bisschen vom Kuchen teilen.
Ja, also das wird ja teilen. Also nein, die werden jetzt entsorgt und so.
Ja, die sterben ja sowieso irgendwann. Also ich glaube nicht, dass man da muss nachhelfen.
Ist das wahr? Sterben die dann?
Ja,
und die anderen nicht und die jungen, attraktiven Frauen nicht? Okay.
Die jungen, attraktiven Frauen sterben dann irgendwann auch.
Aber stell dir vor, ein Mann würde über weibliche Geschlechtsteile sich so auf eine Art und Weise verballhornend lustig machen, wie jetzt du im Fall von Penissimo.
Also ich würde es mega schön finden, wenn jetzt einer zum Beispiel, was wäre, Wolverine, gibt es doch einen Film, wenn jetzt jemand Wolverine würde schreiben und eine schöne Vulva herzeichnen.
Naja.
Ich fände das noch sexy.
Der kommt also so dran. Der kommt so an die Kasse.
Nein.
Der würde total.
Nein.
Wie alt, weiss und männlich kann eine Show noch sein?
Und dann, was war meine Antwort gewesen?
Ja, und was hast du
jetzt? SRF, Doppelpunkt. Ja, das war der Witz. Nicht,
eben.
Das Penissimo ist ja nur nachgelöst.
Es ist Kritik an der
SRG. Der Witz war, wie alt, weiss und männlich
genau.
Kann eine Show sein.
Aber du könntest ja sagen, die Show ist langweilig, blöd und doof. Die Show, die am meisten Einschaltquote seit Jahren in Deutschland, war eine alte Show von männlich und weiss. Ja. Das mit Thomas Gottschalk. Aber wenn man jetzt das einfach aufhängt an dem Altersrassismus-Element und auch noch natürlich gegen Männer etc., dann finde ich, dann tut man sich nicht mehr um Qualität kümmern, da kommt es nicht mehr darauf an, was man macht, sondern nur, wer man ist. Und das stört mich.
Aber wieso gibt man sich denn nicht Mühe, jemanden zu finden, der vielleicht einfach eine andere Bevölkerungsgruppe repräsentiert und es genauso gut macht? Ich sage nicht, dass das, was
eben
der
Weltkonger
gemacht hat, schlecht ist.
Eben darum sage ich ja, du musst ja sagen, wenn man dir eine Show anbietet.
Ja, ich bin offenbar ja nicht die, sonst hätte ich die Show schon lange bekommen.
Nein,
ich bin offenbar
ja
nicht die,
dran.
Die Leute wollen.
Ja, das weiss man nicht. Nein, du bist sehr erfolgreich.
Seit Breitbild eingeführt worden ist im Fernsehen, komme ich wenigstens in Frage, oder?
Okay. So wie unsere Patti. Nein, wir wollen dich doch weiter sehen und dann geniessen und über dich lachen. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Machen wir Musik, das ist der nächste Titel.
Eben, Hedonismus, Conquer Nancy.
Mein zweiter Gast in dieser Sendung war der Angelo Canepa, der gesagt hat, er hätte seine Tränen zurückhalten müssen nach dem grossen Meistertitel. Ich wollte natürlich wissen, warum.
Ja, es ist einfach die ganze Stimmung in dem Stadion, wo die Fans nachher abgekommen sind auf dem Platz. Gefeiert haben, wie die Mannschaft natürlich auch total ausgeflippt ist und auch wie Basler-Fans sich sehr fair und korrekt verhalten haben. Das hat überhaupt kein Problem gegeben. Und ja, natürlich der Druck von den letzten paar Monaten irgendwo ist der wie, ja, man hat den können wie loslassen.
Hast du nie so richtig daran gedacht, es könnte immer noch schief gehen? Obwohl 13 Punkte voraus, sie sind jetzt am Schluss dann 16 Punkte voraus. Also unglaublich, hättet ihr noch jene Niederlage können leisten und trotzdem noch den Druck, kann ich mir fast nicht vorstellen.
Ja, im Sport, im Fußball ist tatsächlich alles möglich. Und natürlich, wo wir dann daheim auch IB geschlagen haben, habe ich schon auch gesehen, die Mannschaft hat wirklich unglaubliche Moral und dann hätte wirklich nichts mehr können passieren. Aber ich glaube, es war richtig gewesen, dass wir immer das Schritt für Schritt angeschaut haben und so haben wir auch intern geschafft, intern kommuniziert und ich glaube, es ist der richtige Weg gewesen.
Schauen wir doch ein bisschen zurück. Du bist 2005 Verwaltungsrat geworden und dann sind der Meistertitel gekommen, wunderbar. Und du bist dann Präsident geworden und hast zusammen mit deiner Frau, der Heliane, den Club kaufen können. Ich glaube 90% von der Aktien jetzt. Du hast gesagt, das hätte zwischen 10 und 100 Millionen gekostet. Die Schätzungen gehen auf 40 Millionen, weil laut Handelszeitung ist euer Vermögen von 80 bis 90 Millionen auf 40 Millionen abgegangen. Plus FCZ natürlich, oder?
Ja, über die Zahlen tue ich natürlich öffentlich.
Aber ist das falsch?
Nicht reden. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Es ist sicher mehr als 10, es ist weniger als 100 Millionen. Und dabei bleibt es.
Aber gleich, jetzt kann man ja fragen, wie viel ist denn der Club wert heute? Du sagst, du hast schon Angebote bekommen, so viel wie Chelsea wird es wahrscheinlich nicht sein.
Nein, sicher nicht. Aber ja, wir kommen wirklich immer und immer wieder Angebote und Anfragen über. Der Club hat natürlich einen Vorteil, das ist der Standort. Standort Zürich, wo sonst teilweise ein Nachteil ist, ist natürlich bezüglich Werthaltigkeit, internationale Ausstrahlung, ist natürlich schon ein Vorteil. Mhm. Ja, der Wert sind natürlich vor allem Spieler.
Aber wie berechnet sich das? Also Chelsea, 3 bis 4 Milliarden, das wird wahrscheinlich ein bisschen weniger gewesen. Du hast im Interview der NZZ gesagt, wir haben nicht vor, den Club bald zu verkaufen. Also Betonung auf bald. Weil ja. Irgendeine Exit-Strategie muss
ja
haben.
Ja, natürlich. Also, ich sage das immer wieder. Wir können ja die Aktien nicht mit ins Grab nehmen.
Solange das Geld können wir auch nicht mit ins Grab nehmen.
Nein, solange wir. Die Freude ist ein grosses Wort, aber solange wir die Herausforderungen suchen, solange wir das Gefühl haben, wir können etwas bewegen, kommt ein Verkauf für uns sicher nicht in Frage, kurzfristig. Logisch, wir müssen irgendwann.
Du bist 69, ja. Heliane 74, ja. Also irgendwie.
Ja, wir sind noch fit, so wie du auch. Du bist auch nicht mehr 50. Und von dort her bist du immer noch fit und voll Power und überall noch dabei.
Also, klar. Ich muss auch mal irgendeine Exit-Strategie. Aber ich habe zum Beispiel irgendwann mal vielleicht mein Management oder andere Leute an das Radio übergeben. Aber du nicht deinen Spieler?
Nein, das ist eher nicht möglich. Aber wir haben sicher die eine oder andere theoretische Überlegung. Aber nochmal, das ist überhaupt nicht konkret.
Ja, Moment. Aber wir müssen gleich ein bisschen darüber reden. Es gibt einen anderen Schweizer Club, der gehört irgendwelchen Chinesen. Sky Sun, der puttert jetzt 10 Millionen in, allein in dieser Saison. Offenbar kommt das nicht gut raus, wenn man jetzt anschaut. Oder, ist das denkbar, dass du auch den Chinesen oder irgendjemandem einfach das meistbietend würdest verkaufen?
Nein, das ist nicht möglich. Für uns ist sicher wichtig, die Nachhaltigkeit, die muss sichergestellt werden. Es muss für die Stadt, für die Fans, für den Club muss es stimmen. Und da suchen wir sicher oder streben irgendwann einmal eine lokale, nationale, regionale Lösung.
Aber hast du denn schon, du sagst, ich habe Angebote bekommen, hat es denn schon solche Anfragen gegeben aus der Region? Weil du betonst immer das regionale Ende, jetzt sich der Home of FCZ, das Trainingszentrum Heere Schürli, dann 125-Jahr-Jubiläum, Buch, Film etc. Da machen die wirklich viel. Für den Nachwuchs, für die Frauen etc. Und das kostet ja zum Teil viel Geld, das bringt ja nicht nur Geld. Hat es denn da schon wirklich reale Interessenten aus der Region?
Also primär sind natürlich all die zahlreichen Anfragen und Angebote, die kommen aus dem Ausland.
Aha,
das ist
eben.
Sicher so. Vereinzelt hat es sicher auch schon Kontaktnamen gegeben aus der Schweiz.
Aber FCZ ist eben ja nicht der Club von der Finanzelite, wie das GC erlebt hat früher mit Gut und den anderen seinen Gespänli, die glaube 70 oder 80 Millionen dort und Gerber reingebuttert haben. Der FCZ ist der Stadtclub. Kann man sich nicht vorstellen, dass aus diesen Kreisen das kommt. Und die haben vielleicht jetzt auch nicht mehr ganz so viel Lust, so in Sport zu investieren.
Ja gut, der FCZ ist nicht nur der sogenannte Stadtclub. Er ist vor allem der regionale Club. Er ist der Club vom Kanton. Wir haben auch sehr viele Sympathisanten aus den angrenzenden Kantonen. Also von dort würde ich das jetzt geografisch nicht so irgendwie beschränken.
Klar. Mr. FCZ hat wirklich schwere Jahre gehabt und jetzt mit der fast gleichen Mannschaft gewinnt er immer. Was ist da passiert?
Es ist wirklich fast die gleiche Mannschaft, aber ich denke, wir haben im letzten Sommer bei der Kaderplanung einfach wirklich sehr sorgfältig analysiert und wirklich gewusst, auf welchen Positionen dass wir Verstärkungen brauchen. Und ich glaube, vor allem auch die Ausläuferpositionen, die wir können besetzen können, haben dem ganzen Spiel neue Möglichkeiten gegeben. Dann natürlich ein sehr erfahrener Trainer, André Breitenreiter.
Trainer? Das ist ja super. Wieso bist du erst jetzt auf die Idee gekommen?
Ja, es ist halt damals auch so ein bisschen unsere Strategie, dass wir gesagt haben, wir sind auch ein Trainerausbildungsverein und haben dann mehrere Nachwuchstrainer die Chance gegeben. Fischer, ja. Urs Meier, Manier,
ja, super. Rizzo. Für den Fußball haben wir viel gemacht, nur nicht für den FCZ.
Ja, wobei wir haben auch mit dem Manier haben wir den Cup gewonnen, wir haben mit dem Fischer Europa Cup gespielt. Aber dann haben wir wirklich gesagt, nein, wir wollen jetzt wirklich, wir brauchen Blut von außen, Ideen von außen.
Aber wie lange hat das gedauert? 15 Jahre, bis du das herausgefunden hast, oder? Und der Ludovic Manier, der letzte Trainer vor dem André Breitenreiter, ist ja so fast als sein Ziehsohn präsentiert worden. Hast unglaublich lange an ihm festgehalten. Ist die emotionale Bindung, eben so einen Jungtrainer, den hast du wirklich gern gehabt, nicht schädlich dann, wenn es nicht funktioniert?
Ja, gern hat das eine, aber das hat ja nichts damit zu, dass man auch das ganz sachlich und professionell beurteilen. Wichtig ist natürlich auch, dass man den
eben sachlich ist es einfach
nein,
nicht
der
gut.
Nein, der Trainer muss ja auch Zeit geben. Oder?
Ja, aber
du kannst ja nicht nach ein paar Spielen sofort wieder Wechsel vornehmen. Und vor allem nochmal, mit dem Lüder sind wir Göpsiger geworden. Damals als Aufsteiger im Wankdorf auf Kunststrasse gegen den Meister IB. Also das ist auch eine Top-Leistung.
Gut, klar. Aber trotzdem, einfach der grosse Preis ist natürlich die Meisterschaft, weil das ist nicht irgendwie ein Shot irgendwann, sondern man muss Kontinuität haben. Und eben nochmal, fast die gleiche Mannschaft wird mit x Punkten Vorsprung Schweizer Meister. Anfang der Saison, wenn man dir das prophezeit hätte, hast du gesagt, super lässig, aber du verstehst nichts von Fußball. Oder?
Das hätte ich wahrscheinlich nicht gesagt. Ich hätte eher gesagt, ja, das ist schön, dass es noch so Optimisten gibt. Nein, aber wie gesagt, wir haben an der richtigen Schraube drüber. Wir haben ein paar Verträge nicht verlängert. Wir haben ein paar Spieler geholt. Wir haben auch Spieler zurückgeholt. Der Merlin zum Beispiel, der jahrelang eigentlich bei uns immer auf der Liste war. Er hat das Jahr den Durchbruch geschafft. Sise, der plötzlich anfängt, Goal zu schiessen. Es hängt wirklich mit dem Trainer zusammen, wo die Mannschaft und die Spieler wirklich hat können weiterentwickeln und jeden besser können machen.
Ja gut, aber der Trainer kommt aus der Bundesliga. Das ist schon mal eben Affische. Aber dort ist er nicht so erfolgreich gewesen.
Ja, das stimmt nicht.
Ja, so richtig nein, erfolgreich ist es nicht.
Nein, das stimmt.
Also nicht
ich habe den André Breitner.
So schwer er einen kommt zum FCZ.
Nein. Ich habe ihn persönlich nicht gekannt, aber ich verfolge ihn schon seit einigen Jahren. Und ich habe gesehen, wie er seine Mannschaften spielen lassen hat.
Aber ist es nicht auch das, dass ich einfach das erlebt habe? Erfolg bringt Erfolg. Weil Ende November nach dem 1-0-Sieg gegen IB hat der Cemaili gesagt, IB ist individuell die bessere Mannschaft. Trotzdem haben wir gewonnen und gesehen, was als Mannschaft möglich ist. Man hat angefangen an sich zu glauben und schau, was happened? Oder ja, ist das
100%. Nein, 100%. 11 Topspieler machen noch keine gute Mannschaft. Eine Mannschaft die muss sehr gut zusammengesetzt sein. Das ist wie ein Mosaik. Da müssen die einzelnen Steine gut aufeinander anpassen. Und ich glaube nochmal, das haben wir im Rahmen von dieser Kaderplanung letztes Jahr nicht schlecht gemacht.
Und eben vor allem eben so ein Cemaili, den ihr ja reingeholt habt, so ein bisschen, fast als Symbolfigur, so als Gladiator, oder?
Nein, wir haben ihn geholt als Leader. Wir haben wirklich einen Leader, einen Chef gebraucht, aber einen, der auch Leistung wollte bringen. Und als wir das erste Gespräch mit ihm hatten, hat er mir wirklich gesagt, du, ich komme nicht da an, nur um meine Karriere da noch ein bisschen auslaufen zu lassen, sondern ich wollte noch etwas mit dem FC Zürich erreichen.
Das muss er ja sagen.
Nein. Und das ist für uns auch extrem wichtig. Wir machen keine Nostalgie-Transfer, sondern wenn wir einen Transfer machen, auch von ehemaligen Spielern, dann muss das sportlich Sinn machen.
Gut, eben, der hat sportlich Sinn gemacht und hat eben die Ausstrahlung gehabt, auf dem Platz auch, und ist immer noch gewachsen mit jedem Erfolg. Und dann ist eben eine Art eben ein Symbol, eben der Gemayli, der Turm, der steht und bringt uns zum Sieg. Das ist also rein von der Dramaturgie her optimal.
Ja, aber auch da, es ist nicht nur der Gemayli, es ist wirklich die ganze Mannschaft. Und ich glaube, wir haben einfach als Mannschaft haben wir die Saison überzeugt.
Aber hat dieser Gemayli Zukunft im Club? Er kann, glaube ich, noch eine Saison spielen und nachher kommt er einen Job über im Büro, oder wie?
Im Büro, also ja, wir werden mit ihm weiter zusammen arbeiten. Die Gespräche haben wir geführt. Er wird nicht Trainerkarriere einschlagen, sondern im Bereich Management. Und da haben wir natürlich Möglichkeiten, ihn da zu integrieren.
Eben, wie geht es dann eben mit anderen so alternden, verdienstvollen Spielern? Eben der Alain Neve, Marquesano etc.
Also der Alain Neve ist ja bei uns im Trainerstab. Also. Und im Talentmanagement, der ist bei uns voll angestellt. Antonio Marquesano auch. Auch da haben wir eine Vereinbarung, dass nach also der Karriere er bei uns kann, zum Beispiel die Trainerkarriere anfangen.
Der Patron Cillo Canepa schaut für seine Schäfer, die ihm geholfen haben während vielen Jahren.
Hä? Ja, es geht,
ja, das finde ich toll. Aber jetzt ist ja eine interessante Situation. Ganz weit oben lockt die Champions League. Das sind 30 Kisten, oder wie viel?
Gerade ja, das könnte etwas sein.
Und dann kommt die Europa League und dann kommt da die
Conference League.
Conference League, also, und dann lockt aber auch nothing.
Genau.
Und jetzt wollen wir von all diesen vier Varianten ausgehen. Und die Frage ist, wie viel Geld wirft man da rein, jetzt in dieser Situation, um das hohe Ziel zu erreichen, nämlich Champions League?
Nein, also wir tun nicht so denken, wir planen auch nicht so, sondern was ich vorhin angetönt habe.
Was?
Wir tun jetzt die Mannschaft, wenn wir punktuell verstärken, wir wollen den nächsten Schritt machen. Und wenn wir die Mannschaft punktuell verstärken, dann sollte sie auch kompetitiv sein.
Was heisst
zum
der nächste Schritt?
Was ja, heißt? Einfach jetzt nochmal das Team einfach nochmal verstärken. Es gibt sicher noch Luft nach oben.
Aber was heißt der nächste Schritt?
Und wenn wir jetzt allenfalls abgegangen haben, müssen wir die auch wieder sehr gut ersetzen.
Aber jetzt nochmal Schweizer Meister zu werden, das ist vielleicht ein hohes Ziel, weil eben...
Es geht um die Qualität vom Spiel, die Qualität der Mannschaft. Und wenn du Qualität hast, dann wirst du irgendwann belohnt. Aber wir gehen nicht an und sagen, ja, wir wollen nochmal Meister werden, wir wollen jetzt Serienmeister werden, wir wollen die Champions League.
Nein.
All der Bullshit. Ja.
Aber die Liga hat 10 Clubs und 9 sind Verlierer und 1 ist ein Gewinner. Ja. Wahrscheinlich nur 3 kommen in Frage, Gewinner zu sein, dass ihr das nochmal seid. Vielleicht, aber nicht ganz sicher. Aber wichtig ist jetzt vor allem Europa, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Und eben, jetzt wie viel wird das Budget aufgestockt für Europa?
Das Budget tun wir nicht nominell aufstocken, sondern wir sind jetzt dran, Verstärkungen zu suchen und dann tun wir ad hoc entscheiden, was ist uns der Transfer oder der Spieler,
was wir da investieren. Du bist doch mal ein Buchhalter gewesen.
Nicht Buchhalter, Wirtschaftsprüfer.
Ja gut, es ist eine höhere Kategorie von Buchhalter. Aber du kannst rechnen, du kannst eine Bilanz lesen, du kannst eine Erfolgsrechnung lesen.
Also ich gehe nicht an, einfach um das auch klar ist, ich gehe nicht an und sage, da hast du 1 Million oder 2 Millionen, jetzt können wir Spieler holen für das. Nein, es läuft umgekehrt. Wir suchen Spieler, die Qualität haben. Und dann überlegen wir, wie sind die Rahmenbedingungen, und dann entscheiden wir, ob wir das investieren, ja oder nein.
Gut, also man hat immer gesagt, dass da kommt Corona und dann sind die Klub am Abgrund. Ihr habt jetzt das letzte Jahr 50'000 Franken Gewinn ausgewiesen, so ein buchhalterischer Gewinn.
Nein, das ist kein buchhalterischer Gewinn.
Da wird man nicht
mehr alle Klub wären mit Ausnahme von IBE wären Konkurs gegangen, wenn wir nicht die finanzielle Unterstützung vom Bund kann.
Genau,
das sind, das ist also Darlehen, die wir wieder zurückzahlen müssen. Und dann hat es aber auch von Perdue-Beträgen. Ja. Und dank dem haben wir die 50'000 Franken gewonnen.
Genau, also das heisst, also ein Club wie der FCZ hat nicht viele Jahre ohne Verlust abgeschnitten. Da muss man sagen, Corona war ein Segen.
Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber finanziell hat es uns sicher nicht das Loch gerissen, wo wir befürchtet haben.
Ein Gewinnpaar? Ja, hast du in den letzten 10 Jahren jemals Gewinn gehabt?
Ja, wir haben schon auch Gewinn gemacht.
Ja, aber das
ist
ganz lange her.
Wir waren schon mal in der Champions League
oder
im Europa Cup. Nein. Wir sind
Champions League
im 18. Sind wir im Europa Cup gewesen, haben dort K-Runde. Ja, also damals, also die Europa League ist für uns sehr interessant.
Das war ein Jahr gewesen, innerhalb von 10 Jahren.
Nein, wir sind 5 Mal in der Gruppenphase gewesen, Europa Cup. lieber Roger. Und einmal gut. Champions League.
Etwas ganz anderes, zeitlich, also altersmäßig der Abstand wird immer grösser zwischen dir und den Spielern und auch den Trainer. Wie kommt das bei dir an?
Es ist gut, dass du mir das sagst. Ja. Ich habe das bis jetzt eigentlich nie realisiert, nie gemerkt. Also, nein.
Ich habe das Gefühl gehabt, du willst eigentlich am Schluss jetzt willst du auf den Platz gehen? Gegen Basel willst du die letzten
10 Minuten noch spielen.
Auf den Platz gehen? Ja, das hätte ich so gezückt, oder?
Ja, sicher. Wenn das theoretisch möglich wäre, wäre das sicher etwas gewesen. Ja.
Stadion haben wir beide dafür gekämpft. Ich war da auch im Komitee. Wir haben die Abstimmung gewonnen, die nächste Abstimmung gewonnen. Aber vom Stadion ist einfach nichts rum.
Ja, das ist extrem ärgerlich, muss ich sagen. Da kommt einem das Adrenalin zu den Ohren aus.
Und da kann das um Jahre verzögert werden. Jetzt haben wir also einen Schweizer Meister, wir haben sogar einen zweiten Club in der Super League, aber kein Stadion. Kann man da jetzt etwas machen, oder realistisch? Eben so Einsprachen von Nachbarn, die werden sehr oft auf die Art
und Weise gekriegt. Ja, ist doch eine
Schweinerei. Ja, finde ich auch. Also, das hast du gar noch nicht versucht.
Nein,
ja, aber wenn du es nicht weißt, wenn das irgendeiner macht, wo du nicht weißt, wo du sagst, oh, das ist hinter meinem Rücken passiert.
Ja, man weiß ja, wer es ist. Man weiß ja, wer es ist.
Eben, und mit dem hat man nicht können reden.
Also nochmal, ich rede sicher nicht.
Aber dass der vielleicht, wir müssen da vielleicht auch den mal in das Radiostudio einladen. Und mit dem reden. Vielleicht mache ich das. Das ist jetzt eine Idee. Ich versuche das. Wie froh bist du eigentlich, dass der Erzrival aus der eigenen Stadt, GC, in der Super League bleibt?
Ja, also GC gehört natürlich in die Super League.
Aber GC, es gibt einfach Derbys.
GC, ja, eben, gehört in die Super League. Und es ist natürlich eben die Derbys, die vier Derbys, die natürlich immer wieder für grosse Spannungen sorgen tun. Nein, also die Stadt Zürich ist ja genug gross, eigentlich für zwei Fußballclubs.
Ja, und Kanton Zürich vielleicht für drei Super League-Clubs?
Winterthur würde mich sehr freuen. Ich habe seit Jahren immer schon als Bub auch Sympathie gehabt für den FC Winterthur.
Du kommst ja da von Rüti. Ja, da ist man schnell in Winterthur.
Winterthur hat einfach für mich in den letzten 20 Jahren sind sie irgendwo ein bisschen zu wenig ambitioniert gewesen.
Mhm.
Und jetzt mit dem Alex Frey haben sie natürlich auch einen Trainer geholt,
der sehr ambitioniert ist.
Also ich hoffe, und das würde mich wirklich sehr freuen, wenn Winterthur aufsteigt. Das gibt zusätzliche Derbys. Ja. Und Winterthur, wir sind ja auch sonst irgendwo ein bisschen verbunden. Es hat auch sehr viele Schnittmengen bei den Fans. Also nein, das wäre super.
Nochmal herzliche Gratulation.
Danke vielmals.
Ich bin zeitlich ein kleiner Bub, bin natürlich FCZ. Und freue mich natürlich, dass das jetzt passiert ist. Und wirklich überraschend, also ohne Stadion, ohne viel Geld. Wenn man das schafft, dann ist das noch viel mehr, als wenn man es mit viel Geld gemacht hat. Danke dir vielmals. Chillen, was hören wir als nächstes?
Ein Stern vom DJ Ötzi.
Oh mein Gott. Und warum?
Weil ich damals vor 9 Jahren im Bus haben wir genau das laufen lassen, wo wir Meister geworden sind.
Okay. Und
209, ja.
DJ Ötzi kann da gar nichts dafür. Zum Schluss in dieser Sendung der jugendlich wirkende Balthasar Glättli. Von ihm wollte ich wissen, wie er sich jetzt mit 50 fühlt.
Ja, es gibt ja die Bubenmannen und Mannenmannen und ich würde immer ein Bubenmann sein.
Gell?
Du bist auch so ein bisschen eher der Typ.
Also. Ja, eben, irgendwie hat man das Gefühl, noch gar noch nicht richtig erwachsen, nicht schon 50.
Also ich bin natürlich auch ein bisschen jünger als vielleicht andere 50-Jährige, die an einem anderen Ort vom Leben stehen. Wenn du eine 4,5-jährige Tochter hast, dann bist du irgendwie gezwungen, wieder jung zu sein. Und das ist in dem Sinn auch schön.
Gut, mich. Also das ist ein richtiger Stress für dich und deine Frau, die gleichzeitig ja im Parlament sitzt, in Bern. Vor allem, wenn die Tochter krank wird, oder? Nicht nur dann, aber sonst ist das auch noch speziell, rein von der Logistik her.
Die Logistik ist herausfordernd. Man merkt, also, ja, das afrikanische Sprichwort, das Hillary Clinton mal einen Buchtitel daraus gemacht hat, it takes a village to raise a child.
Hast du
also jedenfalls, wir haben nicht ein ganzes Dorf, aber wir haben meine Schwiegereltern, die sehr viel helfen und auch sonst rundherum noch Leute, die einfach da sind, wenn man sie braucht. Und das ist, ohne das ging es gar nicht.
Also du hast ja unglaublich viele Termine, ich habe das gemerkt. Wir haben immer wieder müssen verschieben. Auch Fernsehsendung hätte nicht können stattfinden. Wie schaffst du das?
Ja, also ich habe einfach die Entscheidung treffen. Wenn du Parteipräsident sein willst, dann kannst du nicht. Das ist mein Beruf jetzt.
Aber bist du total immer eben im Zeitstress? Also du weißt jetzt zum Beispiel, du wirst verplant 80-90% von der Zeit.
Das ist so. Und die grösste Herausforderung ist, dass man zwischendurch den Rucksack wieder füllt, mit Leuten redet, unzwungen, außerhalb von Sitzungen, auch mal andere Meinungen gehört, als die schon vorbereitet worden sind. Und die grösste Herausforderung für mich ist dann auch wieder, ich sage jetzt, intellektuell Batterien wieder führen, weil man lebt eigentlich vom Proviant, wo man sich im früheren Leben so ein bisschen angeeignet hat, dass also die Überzeugungen einmal wieder können, ja, hinterfragen, das ist etwas Schwieriges. Geradeaus weiter so wie immer, das kann man, das ist nicht schwierig, aber ich werde jetzt auch durch die Klimakrise, die ja doch eine Krise ist, die ganz fundamental unsere Lebensart, unser Wirtschaften hinterfragt, habe ich schon auch immer wieder Bedarf, quasi auch können nachzudenken und nicht nur in dieser News-Ticker-Logik von der offiziellen Politik drin sind. Das ist auch meine Aufgabe, eine Geländekammer weiterzudenken.
Man muss noch sagen, du hast eine grossartige politische Karriere gemacht, nachdem du im Studium gescheitert bist. Zweimal, nicht nur einmal. Das ist noch interessant, kann ich erzählen mal.
Ja, das ist interessant, das ist relativ simpel. Ich habe mein Studium in den 90er Jahren abgebrochen, weil ich gefunden habe, es ist viel spannender, ein Unternehmen zu gründen. Also in dieser aufkeimenden New Economy Internet-Thema haben wir, ein Kollege und ich, eine Firma gegründet, haben Internet-Websites aufgestellt, auch Marketingberatungen gemacht. Und nachher, als ich dann nicht mehr in diesem Bereich tätig war, hatte ich dann das Gefühl, jetzt muss ich doch noch irgend so einen Ski machen. Und habe dann herausgefunden, okay, eigentlich ist es einfachst, wenn ich mein Studium wieder einmal aufnehme. Das war auch sehr spannend gewesen, aber mit der Zeit, als ich gewählt worden bin, im 2011, ist es nachher auch wieder klar gewesen für mich. Ich hatte dort nebendran noch gearbeitet.
Ja, andere haben es dann noch irgendwie
hingebracht. Ja, andere haben
es. Die Sicherung hat es noch reingewürgt,
ja, oder? Ich habe meine Prioritäten effektiv eher wirklich halt in der Politik gesetzt und ich habe mir jetzt ganz offen gestanden auch gesagt, ja, ich glaube, als Nationalrat fragt man einem dann nicht mehr als erstes irgendwie, was ist jetzt dein Litz oder so. Das kennt man einem auch schon ein bisschen anders. Aber was bleibt, ist das Interesse am Denken, am Nachdenken. Das ist etwas, was ich finde, was in der Politik manchmal ein bisschen zu wenig Platz hat.
Und du hast ja verschiedene Sachen erreicht in deiner politischen Karriere. Ich glaube, das Wichtigste, was du erreicht hast, dass du indirekt der Anlass bist, dass es eine grün-liberale Partei gibt, die jetzt in direkter Konkurrenz ist mit euch, oder?
Balthasar. Ja, also wenn man es so würde als Plan sagen, dann muss man sagen, dann wäre der Plan wunderbar aufgegangen.
Aber das ist sicher nicht der Plan
gewesen. Die ökologischen Kräfte in diesem Land sind massiv gestärkt worden.
Nein,
und alle,
sie sind
gesagt,
gespalten worden.
Sie sind massiv gestärkt worden. Das ist, wir haben nach dieser Neugründung von den Grünliberalen, dann bei den nächsten Wahlen haben die Grünen zugelegt, plus die neuen Grünliberalen. Und im Moment ist, wenn du jetzt irgendeine Wahl anschaust in den letzten zwei Jahren, ist es so, vor zweieinhalb Jahren, hat man von den Grünliberalen nicht mehr geredet, dass sie sich verdoppelt haben, weil wir uns verdreifacht haben. Also kann man nicht sagen, wir hätten uns gegenseitig
geschadet. Ja, gleich. Aber in Deutschland gibt es eine grüne Partei, in der Schweiz gibt es zwei. Das gibt Probleme, vor allem, wir reden dann später über die Bundesratswahlen. Aber offenbar, deine Wahl zum Präsidenten von den Grünen in Zürich hat so viele Leute verärgert, dass sie gerade eine eigene Partei gegründet haben.
Ja, es war anders gewesen. Der Martin Bäumle, den ich hier angegriffen habe und gesagt, ich möchte neu Präsident werden von den Grünen. Er hat nachher gefunden, okay, ich habe verloren, mit dem kann ich nicht so gut leben. Und hat dann eine neue Partei gegründet. Und es war am Anfang so, gewesen, wie du jetzt gesagt hast, dass die Befürchtung im Raum gestanden ist, man schwächt sich, wenn man sich einfach aufteilt. Aber das Gegenteil ist passiert. Die neue Partei hat neue Leute angezogen, hat ganz, ganz wenige, die bei uns überhaupt gegangen sind, aber ganz viele neue, die von dem neuen Angebot angezogen worden sind. Und in dem Sinne war es wirklich eine Stärke gewesen, nicht jetzt von links grün, aber von den ökologischen Kräften. Und wir haben unter dem nie gelitten, sondern im Gegenteil, ich sage jetzt mal, der Wettbewerb der Ideen im ökologischen Bereich hat das eigentlich beide stärker gemacht.
Gut, eben, wir haben also zwei grüne Parteien, das rechnen wir nicht zusammen. Jede Partei wird allein gewichtet. Bisher war es immer so gewesen. Also reden wir doch einmal die Ausgangssituation. Was passiert vor den nächsten Wahlen? Wer wird zurücktreten?
Also was passiert vor den nächsten Wahlen, wird nach aller Wahrscheinlichkeit niemand zurücktreten.
Nein,
das
nicht, Uli.
Das glaube ich nicht, auch wenn es immer wieder Gerüchte gibt. Aber dort, es ist ja nicht so, dass dort, wo viel Rauch ist, auch immer für ist, sondern gerade bei den Bundesratswahlgerüchten ist das das Gegenteil. Glaube ich jetzt auch nicht. Im Moment habe ich eher das Gefühl, sie hat wahnsinnig viel Drive und viel vor, so in dem ganzen Klima.
Aber hat nicht viel Fortun?
Hat im Moment viel vor, aber noch wenig Fortun. Ich wünsche dir mehr. Und ich wünsche auch dem Bundesrat ein bisschen mehr Mut. Das, was dann am Schluss aus dem Bundesrat rauskommt, ist der Dringlichkeit von dieser Krise effektiv nicht angemessen.
Also, du sagst ja, wenn es Grüne hat im Bundesrat, dann wird alles besser oder mindestens teilweise besser, obwohl er dann immer noch in der Minderheit sind gegenüber den Bürgerlichen. Also die Ausgangssituation war, wir wollen den SP niemanden wegnehmen, die sollen ihre zwei Sitze behalten, hast du gesagt. Wem wollen das denn wegnehmen?
Am Moment am klarsten übervertreten schon seit länger und jetzt noch viel, viel mehr seit dem 2019 ist der Freisinn. Wenn man schaut, es sind im Prinzip drei Parteien, die sehr nahe sind, der Freisinn, wir und CVP, in dieser Reihenfolge im 2019 eingelaufen. Die eine hat zwei, wir haben, also die FDP, wir haben null und die CVP hat einen Sitz und es ist klar, dass eine fairere Aufteilung sicher die wäre, wo jede Partei einen Sitz hat.
Gut, also das gibt eine Verschiebung, weg von der Bürgerlichen, die werden das mit allen Mitteln verhindern, oder?
Ja, es ist eigentlich noch interessant, ob irgendwann die Mitte merkt, dass es für sie nicht nur ein Machtverlust, sondern allenfalls auch ein Machtgewinn ist, weil sie wären dann quasi das Züngli an der Waage. Also im Moment ist es so, dass selbst wenn sich jetzt die Viola Amherd quasi den beiden SPler anschliesst, haben die FDP und die SVP zusammen eine absolute Mehrheit im Bundesrat. Und es könnte ja eigentlich attraktiv sein, falls CVP respektive Mitte, wie sie neu heisst, falls sie wirklich den Mut haben, auch Politik zu gestalten, könnten sie dann eigentlich entscheidend sein. Im Moment sind sie entscheidend, wo es hingeht, im Nationalrat und im Ständerat. Also sie hätten quasi einen sehr hohen Einfluss.
Ist das gut für die Schweiz?
Ja, ich denke, es wäre spannender, wenn nicht einfach rechts aussen eine absolute Dominanz hat, sondern wenn es eine Kraft ist, die versucht, einen eigenen Weg zu finden, die zum Beispiel in den sozialen Fragen durchaus ein Potenzial hat, auch mit der Linken zusammen am Schluss Kompromisse zu finden. Das sind ja die Themen, wo man immer wieder ansteht, wo man immer wieder am Schluss auf Feld 1 zurückgeht, wenn ich zum Beispiel Rente, Altersvorsorge, Reform denke, Probleme, die man nicht einfach ungelöst lassen kann, aber wo man muss wie auch Kompromisse finden, die tragen.
Aber wäre es dann nicht vielleicht sogar wahrscheinlich, dass man dann sagt, okay, so weit nach links kann es nicht gehen. Also wenn, dann nehmen wir lieber etwas aus den Grünliberalen und lassen euch aus.
Also das glaube ich erstens nicht, habe aber auch gar keine Anzeichen von dieser Art, weil es ist doch so, dass die Grünliberalen sehr viel weniger etabliert sind. Wir werden nächstes Jahr 40 als Partei. Wir haben
Muss man da einen Altersnachweis bringen?
Ja, man kann schon sagen, dass ich sage jetzt mal die Tatsache, dass man natürlich auch zeigt, dass man bereit ist, Regierungsverantwortung zu übernehmen, sagt, das ist dort, sagt das in Kantonen, ist natürlich etwas, wo in der Vereinigten Bundesversammlung, wo am Schluss dann entscheidet, wer den Bundesrat stellt, ist ein Faktor, wo man dort sehr stark gewichtet, was man dort sehr stark auch gewichtet ist, eine Präsenz noch im Ständerat, dass man nicht nur in einer Kammer im Nationalrat vertreten ist. Dort sind im Moment jedenfalls die GLP mit gar niemandem vertreten. Wir haben sogar eine eigene Gruppe, also eine Art Fraktion mit 5 Leuten. Und das sind natürlich schon jetzt, abgesehen davon, dass wir, ja, also natürlich, doch wesentlich stärker ist. Also wir sind jetzt eben gleich gross wie Mittig und der Freisinn. Und entsprechend wäre es auch das einzig Logische, wenn man sagt, alle drei gleich grossen werden auch gleich im Bundesrat.
Und wer könnte es denn sein? Also ich meine, es war überraschend, dass nachher eine Frau ein Mann Präsident geworden ist von den Grünen, nämlich eben der Balthasar. Aber wäre es denn auch denkbar, dass ein Mann, eben nicht der Balthasar, könnte Bundesrat werden von den Grünen, Kandidat von deiner Partei? Wirst du kandidieren, wenn es so weit ist? Also damit musst du dich auseinandersetzen. Kannst du nicht einfach sagen, nein, das ist doch weit weg, weil das ist gar nicht weit weg und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die Kandidatur kommt.
Die Frage zuerst vom Geschlecht. Ich denke, dass aus unserer Sicht natürlich wünschenswerter wäre, wenn wir dürften, eine Frau stellen. Aber ich würde ja sagen, das ist nicht jetzt die zwingendste Bedingung, wo man sagt, wenn wir jetzt nicht eine Frau haben, dann treten wir gar nicht an. Auf der anderen Seite die Frage von mir persönlich. So eine Frage soll man immer erst dann beantworten, wenn die Situation wirklich da
komm
ist.
Komm, Baldi. Also jetzt tun wir mal ein bisschen logisch denken, oder? Du hast wirklich ganz gut geplant, das Ganze. Also wenn du sagst, ich tue das erst dann entscheiden, dann sage ich, tendenziell würde ich Ja sagen. Oder dann würde ich das als ein Ja nehmen.
Wie du das aufnimmst, das ist deine Sache. Kommunikation findet natürlich.
Ein Nein wäre klar, oder?
Aber das, du hast das Nein von mir schon mehrfach auch können lesen. Das habe ich immer wieder gesagt. Explizit.
Aber jetzt hast du es anders gesagt.
Explizit darum, weil ich auch der Meinung bin, wenn es irgendwie geht, würde ich eigentlich gern ein Engagement für die Grünen und für das Land finden, das auch noch mit dem Engagement als Familienvater vereinbar ist.
Gut, aber ich muss ja sagen, du hast ja wirklich eine ganz spezielle Karriere. Du hast mit 7 Blutkrebs gehabt, hast das überlebt, obwohl die Überlebenschancen noch 50% gewesen sind. Und hast jetzt das alles erreicht und Bundesrat, das wäre ja schon fast mirakulös, oder? Dass du es noch dort anbringst und man kann sich also auch vorstellen, dass es mal Bundesrat gibt oder mindestens einen männlichen Bundesrat, der ein kleines Kind in Bern hat, oder?
Also es ist ja, ich meine, wenn man jetzt das anschaut, schon bezeichnet, dass nicht nur, also dass von den Frauen, die gewählt sind, alles Frauen sind ohne Kind.
Richtig.
Also, und bei den Männern ist es dann möglich, wenn quasi eine ganz klassische Rollenteilung vorhanden ist. Und auf der anderen Seite glaube ich, also wie soll ich sagen, so biografische Geschichten, wie du jetzt erwähnt hast, also dass man krank ist, das ist nicht Teil der Karriere. Das ist
nein,
etwas,
ist
einem,
klar, aber es ist
vielleicht
von
prägt,
der Erfahrung, von der prägt, psychologischen DNA.
Genau, aber es ist nicht jetzt, also eine Karriere ist es definitiv nicht.
Ich aber zutrauen würdest du es?
Was wichtig ist, ich hätte unheimlich Respekt, und zwar einfach aus der Situation heraus, wo ich jetzt schon bin, wo ich sehe, wenn man relativ stark einfach ganz viele Verpflichtungen hat, wo man auch Ja gesagt, bewusst Ja gesagt hat dazu und wo einem aber sehr stark fremd bestimmt, eine Agenda, die man nicht mehr einfach selber gestaltet. Und das ist ja nur ein Vorgeschmack, den ich jetzt habe von dem, was eine Bundesrätin oder ein Bundesrat hat, dass man wirklich 24/7 und quasi ja, mit ein paar wenigen Wochen eigentlich dauernd präsent ist. Und wir haben auch ein Staatssystem bei uns, wo der Bundesrätin und Bundesrat ganz viel auferlegt, wo man eigentlich muss sagen, müsste das unbedingt sein. Also, dass sie zum Beispiel immer bei den wichtigen Geschäften in der Kommission sitzen müssen, dass sie im Rat müssen sie quasi, wenn der Rat 6 Stunden lang irgendwie über eine Initiative redet und jeder seine 5 Minuten Versli runterbrünzelt von den Parlamentariern, müssen sie quasi dort sein und
das
zuhören.
Das stinkt dir, dass als Parlamentarier
nein,
kannst du rausgehen und telefonieren.
Das ist, ich sage, das ist etwas, wo eine enorme Zusatzbelastung ist, die nicht zwingend müsste sein cool. Für das Amt. Wir haben auch ganz wenig Staatssekretäre. Das haben Bundesrat schon mehrfach versucht, eine sogenannte Staatsleitungsreform, wo unser Bundesrat vielleicht ein bisschen die Verantwortung, Vorbereitungsverantwortung auf mehr Schultern würde verteilen, was dann nicht dazu führt, dass wenn ein Krieg in der Ukraine ausbricht, dass niemand daran denkt, dass das könnte passieren und niemand sich vorbereitet
eben
hat.
Da reden wir noch über Covid. Dich hat es verwünscht.
Ja, auch mich hat es verwünscht. Also die letzte Session, nicht jetzt die Sondersession, sondern die März-Session, das war definitiv ein ziemliches Covid-Krankenlager im Parlament. Man hat ja dort gefunden, ja, man tut jetzt quasi Liberty Day zelebrieren und ist dann wieder zusammengeguckt. Man hat sogar das Testen abgeschafft, das Gratis-Testen, was es vorher immer gegeben hat, es dann in der dritten Woche wieder eingeführt. Aber das war dann schon zu spät gewesen. Da hat es mich dann schon
getötet. Eben, aber du hast ja eine Langzeitwirkung, wie du mir erzählt hast.
Ja, nicht schlimm. Aber es ist, also ich finde, dem würde ich jetzt noch nicht Long-Covid sagen, aber ich spüre es einfach immer noch, wenn ich auf den Zug renne, dass es dann 20 Minuten geht, bis ich wieder den Schnauf habe. Und,
ja, also was und ist das anders als Long-Covid? Long-Covid hat ja verschiedene Auswirkungen und so, aber das ist doch offenbar eine. Das heisst, es ist noch in dir drin, etwas ist anders als vorher.
Ja, aber also ja, also im Moment spüre ich es noch, wobei es wird auch mit der Zeit, habe ich das Gefühl, so ein bisschen von Woche zu Woche besser von dem her. Bin ich jetzt noch optimistisch gestimmt, dass ich dann wieder mal so im Herbst, wenn meine, es hat ja damit zu tun, ich mache nicht Sport wirklich, ich mache einmal im Jahr Sport für den Lauf gegen Rassismus, renne ich einen Sponsorenlauf, um gute Projekte zu unterstützen und ich hoffe, dass ich bis dann wieder fit bin.
Gut, danke vielmals, Balthasar Blättli, Präsident von der Grünen Schweiz und Bundesrat in Spe, sage ich jetzt einfach mal, danke vielmals, dass du gekommen bist. Willst du hören?
Zombie von den Cranberries. Das
Zombie?
Ist, ja, es ist...
Fischen dich hier und da so?
Nein, es klingt lustig, aber es ist nicht ein lustiges Stück. Es geht um den Krieg und die Bomben in Nordirland.
Das war Erfolg aus unserer Sommerserie Best of Doppelpunkt. Die nächste Sendung gibt es heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Radio 1.
Kinderzirkus Robinson!
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.